Da ist wieder Baywatch Berlin. Der Tag startet mit einer großen Enttäuschung für mich. Ich wünsche, ich wäre tot. Ich habe schon wieder vergessen, den Schlauch am Kaffeeautomaten von Hafermilch auf Normalmilch umzustöpseln. Oh. Hab mir dann einen Kaffee gemacht, bin natürlich zu gut erzogen und zu bürgerlich, um das jetzt wegzukippen und mir einfach einen neuen zu machen, weil das ja wohl gegen jede Regel ist. Jetzt trinke ich also Haferkaffee und starte nicht nur einen neuen Tag, sondern in eine neue Woche. Das ist ja richtig, das ist ja furchtbar. Es ist so wie damals, als Silvio Berlusconi, damals noch Bauunternehmer, in den 90er Jahren mit dem damaligen italienischen Ministerpräsident an Silvester telefoniert hat. Und der Ministerpräsident hat Berlusconi in seiner Funktion als Bauunternehmer und bekannter Typ des Landes angerufen und gesagt, die Weiber haben abgesagt. Was machen wir jetzt?
Was ist das?
Und dann hat Silvio Berlusconi gesagt, du weißt, was das heißt. Wenn wir in dieser Nacht keine Verabredung mit Damen haben, dann werden wir sie das ganze Jahr nicht haben. Das ist so eine italienische Tradition, da hatte er große Angst, ist überliefert. Das ist ja aus einer Zeit, wo Silvio Berlusconi in seiner Schreibtischschublade noch eine geladene Waffe hatte.
Der hat ja mehr gefickt als regiert, ne? Das ist so, das
kann man so sagen.
Sagt man so, ne?
Und ich glaube, wenn man die Woche mit, jetzt runtergebrochen auf ja, so ein normales Prenzlauer Bergleben, wenn man die Woche versehentlich mit Hafermilch anfängt, ich glaube, dann kann man es eigentlich sein lassen. Dann kann man wieder nach Hause fahren und das wird dann nicht mehr besser. Ne?
Was würde also Jürgen von der Lippe sagen dazu, dass du in einer Firma arbeitest, in denen es Hafermilch gibt?
Er würde sagen, Udo Lohmeier, komm raus.
Aber könnt ihr mich da nochmal ins Benehmen setzen? Weil ich habe in dem Fall nur die Reaktion auf Jürgen von der Lippe mitbekommen, dass da irgendwas nicht ganz gut gelaufen ist. Ich weiß aber nicht, was genau vorgefallen ist. Hat er das im Radio gesagt? Hat er eine neue Sendung? Was hat er überhaupt gesagt?
Ja, der ist so ein bisschen in den Dieter Nuhr abgerutscht. Und er wollte Promo machen für seine neue Sendung. Der hat irgendeine Sendung, wo Frank Plasberg zu Gast ist und er macht es zusammen mit Sabine Heinrich und es geht um, weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen.
Weißt du mehr, Schmidti?
Nee. Ja, naja, also die Inhalte sind überlagert von dem, was er gesagt hat. Er hat ein Promo-Interview gemacht, also jetzt ist zumindest der Name Jürgen von der Lippe wieder in allen Mündern und es ging wahrscheinlich dann darum, dass man so rumgeboomert hat zum Thema Greta.
Genau, da hat er irgendwie abgeledert.
Gesagt irgendwie, soll's Maul halten, nervt alle.
Er hat
alle
wohl auch irgendwie gesagt, dass dass man gar nicht mehr weiß, wie man mit Frauen umgehen soll.
Ja, genau, man darf denen ja nicht mal mehr den Stuhl hinrutschen.
Ja, wobei da gilt die alte Regel, wenn man sich fragt, wie man mit Frauen umgehen soll und das praktisch das, was man früher gern gemacht hat, jetzt nicht mehr darf,
ja,
dann hat man sich nur früher falsch verhalten. Das ist eigentlich die einzige Formel, die man da mal anwenden
muss. Das ist ein bisschen so, genau. Das ist, als wenn einer aus dem Mittelalter sagt, Mensch, neuerdings darf man wohl Leuten gar nicht mehr den Kopf abschlagen.
Genau.
Nee, das war immer schon scheiße. Es wurde halt
wie,
nur
jetzt dürfen wir keine Hexen mehr verbrennen.
Ja, man darf gar nicht mehr in die Latrine pissen vom Haus. Man darf die Scheiße gar nicht mehr aus dem ersten Stock werfen. Was ist denn jetzt hier wohl los? Ja, es hat immer schon genauso stark gestunken, nur hat es früher niemanden interessiert. Und das gilt eigentlich auch für solche Sachen. Man verbessert sich im Idealfall nicht nur als Mensch, sondern auch als Gesellschaft. Und manchmal muss man da ein bisschen die Schrauben nachziehen. Bei Jürgen von der Lippe wird aktuell noch ein bisschen geschraubt.
Während ihr euch übrigens euren Kaffee gezapft habt, habe ich mir die neuesten Partyerlebnisse vom Wochenende von den Mitarbeitern rausgezapft.
Ach, das ist toll.
Da muss man sich hier nur 10 Meter vom Kaffeeautomat entfernt aufstellen. Dann bilden sie einen Kreis um einen und dann darf jeder seine Geschichte erzählen vom Wochenende. Und ich weiß, dass Benny auf einer WG-Party war, ebenfalls von Kolleginnen, und hat mir erzählt, was so der neueste Party-Trend ist. Also erstens ist es so, dass Benny jetzt schon sicher davon ausgeht, dass er irgendwann das DJ-Pult übernehmen muss, weil Benny wirklich ein ausgesprochen guter und erprobter Party-DJ ist. Er findet immer die richtige Mischung. Deswegen nimmt er sich sein iPad schon mit zur Party, damit er bereit ist für den Moment. Und dieses Mal musste er sich die DJ-Ecke teilen mit einem Typen. Und das ist wohl der neue Party-WG-Trend, der so ein Programm hat, ein Computerprogramm, mit dem man Visuals an die WG-Wand projizieren kann,
oh,
mit
nee,
einem Beamer. Oh, und Gott. Benny hat wortwörtlich gesagt, das hat keine Sau interessiert.
Ja, ach.
Aber der wollte wohl so ständig sich mit ihm absprechen, was er jetzt so programmiert und was so wohl der nächste Hit sein würde. Und dann hat er da wirklich neben ihm gestanden, einen ganz kryptischen Computerprogramm und da ganz komische geometrische Formen rangeworfen, während wohl das Partymotto war Urlaub.
Achso, es gibt es mit
Motto. Das war
mit
Motto, war eine Motto-Party, ja.
Das Alter, ich war auf einem Geburtstag im Saarland, ne, und da hat die Pfarrkapelle gespielt.
Passet mal auf, während ihr eure neue moderne Projektion da an der Bälle der WG-Wände schießt. Da war ich im Saarland, da hat eine Kapelle gespielt, wenn der Trömmel schüttelt, das waren Bratwurst, Kettwurst, das ja, und jetzt hier irgendwelche Cappuccino, wenn der Hafermilch.
War es etwa so, Schmidti?
Ungefähr so.
Okay.
Ja. Manchmal merkt man so richtig, wie du dich vor dir selber erschreckst.
Ja, er nimmt Besitz. Er nimmt Besitz von mir. Ja. Aber nee, Schmidt, du warst ja wirklich im Saarland, ne? Du hast ja auch Fett-Fett-Party gemacht.
Ja, ich habe da Fett-Party gemacht. Aber ja, wie
was
gesagt,
war denn also, da das Motto?
Ja, alte Herren, ne? Ja. So Jürgen von der Lippe, die Party war das. Also es hat dann wirklich, es war sehr schön, alte Freunde getroffen, aber es ist kein Witz, es hat dann die Blaskapelle gespielt, die örtliche.
Bist du so, da bist du da so die schillerndste Person?
Bist du im Saarland im Paradiesvogel? Ja.
Bist du eine richtig schrullige Truller?
Ja, irgendwo zwischen Pablo Escobar und Julian FM Stöckel. Ja,
das hast du ja vorgestellt.
Je nach Tagesform.
Ja.
Ja. Oh, da ist der Schmidt.
Ja, und wie war es jetzt?
Ach, das war alles nicht so wild. Es war alles eine normale Party und am Ende hatten wir alle keine Hosen mehr an. Was? Aber ich kann nicht mehr erklären, warum.
Hattet ihr dafür Winterjacken an?
Wart ihr im Outlet-Center?
Ja. Ach so, scheiße. Jetzt bin ich, also es ist tatsächlich, es war jetzt kein Witz. Es war irgendwann 4 Uhr nachts und wir hatten keine Hosen mehr an.
Aber wieso? Das muss man doch wissen.
Was war das für eine
also Situation? Wir haben ganz viel Schnaps getrunken. Und irgendwann hat einer gedacht, es wäre viel lustiger, wenn man so tanzt ohne Hosen.
Mhm. Okay.
Lassen wir das. Ich bin heute Morgen in die Kotze meiner Katzen getreten als erste Amtshandlung. Die waren ein bisschen sauer, dass es nichts zum Frühstücken gab. Und dann werden die so richtig großmimig auch. Die trampeln auf mir rum, machen dies, das, werfen das Handy runter. Und als letzte Handlung haben sie mir vors Bett gekotzt. Da bin ich reingetreten. So hat mein Morgen angefangen.
Naja, das ist auch, sagen wir mal, die haben nicht so viele verschiedene Möglichkeiten zu kommunizieren und dann wählen sie vielleicht manchmal auch die selbst der letzte Idiot kapiert.
Ist das nach der Ohrfeige, die wir letzte Woche schon mal so ins Spiel gebracht haben, vielleicht die nächste Stufe?
Es ist so ein bisschen, finde ich, auch ein Anprangern von Zuständen, die auch nicht sein müssen. Guck mal, das ist so ein bisschen wie, wenn man Frauentausch guckt und dann wird erstmal die Bestandsaufnahme der Ausgangssituation in den jeweiligen Familien. Das ist ja eigentlich der Teil, den man sich gerne anguckt. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als wäre in deinem Haushalt, wenn man jetzt die Katzen, sag mal, auf das Kinderbild überträgt, dann bist du die Mama, die in der Küche sitzt und sagt, ohne meine Zigarette und meinen Kaffee mache ich hier erstmal gar nichts. Und im Hintergrund sieht man, wie die 4-jährigen Kinder sich selber Cornflakes machen.
Ja.
So ist es ungefähr, wie du mit deinen, und irgendwann kotzt halt mal einer vors Bett und sagt, so geht's nicht weiter, ja. Da, wo das Jugendamt, sagen wir mal, den langen Arm verliert, muss man sich selbst zu helfen wissen. Und der Tierschutzverein kann nicht überall sein, vor allem nicht in deinem Schlafzimmer. Und ich find's gut, wenn die irgendwie selber so eine Art Stimme
kriegen. Leute, seit Elena Miras gesagt hat, dass sie richtig Ärger mit dem Jugendamt gekriegt haben, stimmt, nach ihrem Fabelauftritt beim Sommerhaus, wäre ich jetzt sehr vorsichtig, was ihr mir hier andichtet.
Nehmt dem Schmidt nicht die Katzen weg.
Also Angst, dass Greenpeace einbricht.
Ja. Die seilen sich ab, durchs Fenster kommen die rein und dann holen die die Katzen
rum. Die haben es immer noch besser als im Tierheim beim Schmidt.
Nee, das ist manchmal bei so, ich verstehe diese Aktionen von Greenpeace. Man kann nicht alle Tiere der Welt retten. Man kann aber irgendwas machen, was so schlimm ist, dass alle Leute das Gefühl haben, da wurde jetzt ein Zeichen gesetzt. Und das kann man machen, wenn man bei dir mal einsteigt und dann mal ein paar von den Tieren mal rausholt da. Nicht alle, aber ein paar, 5, 6.
Ja.
Leute, ich mache Fortschritte in meinem Fitnessprogramm. Also erstens bekomme ich jetzt schon Komplimente, weil Leute meinen, dass ich so etwa 300 Gramm abgenommen habe, was glaube ich auch stimmt.
Mhm, hast du einfach die Packung Butter aus der Hosentasche genommen?
Nein, also ich bin ja jetzt einerseits am Pumpen. Da haben wir ja vorletzte Woche auch einen Sportler-Service gemacht, weil viele Leute, glaube ich, hören uns tatsächlich im Fitnessstudio, weil was ja erstmal nie ausgesprochen wird als Wahrheit ist, dass Sport machen und Fitness machen ist ja super langweilig.
Ja.
Und da ist einem ja alles recht, um sich die Zeit kürzer zu machen. Deswegen bin ich überzeugt, viele hören uns also im Fitnessstudio. Ich selber war jetzt also pumpen und mein Rhythmus ist so, donnerstags pumpen und dienstags joggen.
Aha.
Und bin da auch neu im Jogging-Business, habe mir erstmal für 200 Euro so eine Ausstattung gekauft.
Das ist
so geile, weißt du, so geile Technologie-Sachen. Ich glaube, so von den Navy Seals lernen war so ein bisschen meine Devise, dass du einfach auch wetterfest bist und so, ne? Da habe ich lang überlegt, ob ich mir so eine Lampe kaufe für die Stirn, weil es tatsächlich sehr dunkel ist auch im Park, wo ich jogge. Und dann ist mir aufgefallen, wenn du so eine Lampe hast, also wenn dir jemand mit der Lampe entgegenläuft, du wirst so geblendet von der Lampe, du siehst das Gesicht nicht. Also du bist dann praktisch eher noch anonymer, also habe ich die Lampe auch gekauft. Und dann habe ich mir so eine App runtergeladen, damit die trackt, wo ich langlaufe, damit irgendwie so eine Art Erfolgsgefühl ist. Und in dieser App war es möglich.
Das ist nicht alles gestern erst erfunden worden, ne?
Also ich weiß, aber ich bin noch neu im Game. Ja. Ich habe gestern noch Pfannkuchen gegessen und heute bin ich jetzt ein Sportler. Und habe mir dann in der App war es möglich, so eine Wiedergabeliste sich anzuhören, die einen dann so pusht. Wahnsinn. Dass man in so einen Jogger-Tunnel da kommt, ne?
Das ist wirklich, als wenn meine Mutter jetzt zu mir kommt und sagt, ich habe hier etwas, man nennt es iPhone.
Ja. Ich will euch ja nicht sagen, dass das neu, ich will euch nur sagen, wie mein Erfahrungswert damit war. Dann habe ich das angeschmissen, dann lief da so, weißt du, dann ging so das Schlagzeug los, es war so richtig geiler Song, es ging so richtig so, und ich merke so richtig, ja, jetzt geht's los, und dann laufe ich so los und merke einfach, dass ich erstens dann schon Seitenstiche hatte und dass mich eine stehende Oma überholt hat.
Ja.
So langsam bin ich gelaufen. Und dazu dieser Song, und der hat eigentlich irgendwann im Refrain nur noch geschrien, dass ich also der letzte Loser bin. Ich jogge und stehe eigentlich im Wald. Wie gesagt, die Leute überholen mich einfach, während sie einfach nur spazieren gehen. Und es ist ein einziges unendliches Versagen.
Weil was ich komisch finde, normalerweise denkt man sich doch dann beim Joggen, man ist wahnsinnig schnell. Ja. Nur die Außenansicht zeigt dann wirklich die Wahrheit. Bei dir ist es umgekehrt schon.
Weißt du, das ist für mich die nächste Stufe. Dass wenigstens ich denke, das wäre wahnsinnig schnell.
Du kannst ja mal nächstes Mal nachschauen, in deinen Apps wird eigentlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt, eine kmh-Zahl, die können wir nächstes Mal uns mal angucken. Und dann
das kann ich nicht verraten.
Na gut, dann verrat es nicht. Das Ding ist, ich glaube, dass du halt vielleicht kein Typ bist für so Push-Musik, weil was du halt machst, ist, du startest wie eine Rakete und die ersten 150 Meter bist du Prenzlauer Bergs Antwort auf Usain Bolt. Und danach ist halt, ist der Turbo leer geschossen. Und dann wird's schwer. Du musst natürlich, und das muss man wissen,
ihr seid ja beide auch im Jogging-Game.
Ja.
Ihr kennt euch aus.
Es gilt bei diesen Dingen dasselbe übrigens für wie für die Bekleidung, die du vorher angesprochen hast. Natürlich wird man sich keine unpraktischen Sachen anziehen. Ist ja klar, man braucht ordentliche Schuhe, man braucht am besten so Hosen, die jetzt nicht so schubbern und so. Man braucht jetzt irgendwie, ich habe so eine Bauchtasche, wo ich so Sachen reintue, die so ganz flach am Körper ist, damit da nichts rumwackelt und so. Ne?
Was willst du denn zum Joggen mitnehmen?
Zum Beispiel, manchmal nehme ich mir 3-4 Euro mit.
Um mir danach noch Zigaretten zu kaufen.
Die rauche nicht mehr. Aber ich kaufe mir dann irgendwo ein Wasser zum Beispiel. Ist ja auch egal, was ich da rein tue. Manchmal auch so Hörer und ein Handy oder egal. So,
Hast du dann so eine enge Hose an, dass sie nicht schubbert? Also ist die so hauteng, so wie beim Yoga.
Manchmal habe ich so eine ganz enge Hose an und manchmal habe ich einfach so eine enge Sporthose an. Aber Deutsche komischerweise, die sonst eher darauf bedacht sind, gedeckte Erdtöne zu tragen oder grau und schwarz und bloß nicht auffallen, dunkelblau und so weiter, die rasten richtig aus, wenn es darum geht, in so einem Joggingladen einzukaufen. Die sehen aus wie die Textmarker, wenn die da rumlaufen. Da werden Farben getragen, die stehen dann danach vor mir im Café, holen sich auch ein Wasser und man denkt, das muss dir doch auffallen. Die sehen wirklich aus wie so der feuchte Traum eines jeden Schülerlotsens. Du wirst also von Autos gesehen, die wirklich 400 Meter weit weg sind. Aber darum geht's gar nicht, sondern irgendwie hat sich etabliert, dass man die verrücktesten, leuchtendsten Farben anziehen kann, auch wenn man normalerweise nur Bürofachangestellter ist. Wenn man dabei joggt, ist das nicht geschmacklos. Das hat sich irgendwie durchgesetzt.
Ja, Skifahren und Joggen, da dürfen die Deutschen alles.
Ich trage bei beiden Aktivitäten immer schwarz, damit man nicht noch dicker aussieht. Also da muss ich leider bin ich meinem Körper verpflichtet.
Macht Neongelb fett.
Ja, klar. Kleiner Fashion-Tipp, so kurz nach der Fashion Week von mir, an alle molligen Männer. Alles, was praktisch heraushebt, alles, also so ein Gelb, ne? Eine gelbe Wampe wirkt halt wesentlich wampiger als eine schwarze Wampe, weil das Auge natürlich bei Gelb sagt, oioioi, Signalfarbe, und dann zeichnet sich das deutlich mehr ab. Also lieber schwarz.
Und du wirkst natürlich auch, sagen wir mal, wie so ein
Navy Seal.
Nee, du wirkst dann wie ein Überzeugungsdicker.
Stimmt, dann hast du dich so abgefunden und sagst, ja.
Du sagst dann, ja,
fühl mich wohl.
Ich weiß das selber, wir können gerne drüber diskutieren, ich habe jede Menge Argumente. Das sagt das.
Ja, wenn
was
du Gelb trägst.
Was okay ist, was total in Ordnung ist. Aber wenn man so einer nicht ist, dann muss man es ja nicht herausfordern. Ne?
Ich bin nur verwirrt, dass ihr beim Joggen Hosen anhabt.
Machst du das auch nach? Das ist der neueste Trend. Schmitty macht alles nach. Sag mal, der Tisch ist sehr hoch, Schmitty. Kannst du einmal, damit ich mich selber wohler fühle, aufstehen und zeigen, dass du eine Jeans trägst?
Ja.
Ja, ist eine Jeans an.
Ja.
Kann ich bezeugen.
Also ich glaube.
Also ich wollte eigentlich noch von euch wissen. Also das war mein Loser-Moment der Woche. Mhm. Habt ihr auch so einen Moment, wo ihr so denkt, oh, was bist du für ein beschissener Loser? Du bist so ein krasser Versager. Also zu euch selber. Oder habt ihr gar nicht so ein Mindset, so mit euch umzuspringen?
Nicht so oft. Also bevor ich das so richtig über mich denke, ich wäre dann wahrscheinlich unehrlich einfach zu mir. Es gibt bestimmte Sachen, wo das so ist, aber da lüge ich mir lieber eins in die Tasche, als dass ich dann mit solchen Selbstgeißelungsgedanken rumlaufe. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich funktioniere nicht über Kritik, noch nie. Ich funktioniere nicht darüber, dass mir einer sagt, das ist schlecht, mach das anders. Das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich funktioniere ausschließlich über Lob. Und das weiß ich über mich und das weiß ich auch im Umgang mit mir selber. Meine innere Stimme, wenn die jetzt anfängt, mich auf mich so einzudreschen und mich so unter den Daumen zu drücken und sagen, ja, das kriegst du alles nicht hin und jetzt mach das mal besser und was bist du für ein Blödmann, dann sage ich mir irgendwann, ja, ich kann es halt nicht besser, so ist es eben. Und dann baue ich eher ab. Aber wenn ich zu mir selber sage, Mensch, das war schon nicht schlecht, probier's nächstes Mal noch ein bisschen besser. Ja, so muss man auch übrigens mit mir umgehen. Das wisst ihr doch auch. Wenn ihr mich kritisiert, ja, gibt's immer nur Ärger. Mhm. Wenn ihr mich lobt, und das müsst ihr nicht mal besonders geschickt machen. Wenn ihr einfach nur sagt, Mensch, klasse, wie du das heute gemacht hast, machst du morgen vielleicht einfach um 100% besser, dann mache ich das.
Das stimmt.
Ja. Das ist ganz einfach, mit mir umzugehen. Und das weiß ich über mich selber und meine engsten Leute wissen das auch. Naja, manchmal wird man trotzdem kritisiert, dann muss man damit klarkommen, aber es bringt nicht viel bei mir.
Und Schmidti, du bist so ein seelischer Jürgen Höller oder bist du hart mit dir?
Ich bin sehr hart mit mir.
Ja.
Ja. Also auch beim, wenn wir jetzt schon beim Thema Joggen sind, ne, wenn man sich wie ein Loser fühlt. Also ich habe wirklich gemerkt, dass es mittlerweile was anderes ist. Ich habe immer mal in meinem Leben so Phasen gehabt von 1-2 Monaten, wo ich so Joggen probiert habe. Und bisher war das immer, ist immer an der Kondition gescheitert. Und jetzt merke ich, es scheitert an meinen Bändern, am Rücken, an dieser, ich krieg so richtig, ich werde während Zipperle. Dem Lauf Kilometer für Kilometer 10 Jahre älter. Und irgendwann bei 80 angelangt und ich bin dann wirklich so langsam, dass so die Füße über den Boden schleifen und so. Und das sind so Momente, wo ich mich wie ein Loser fühle. Wenn meine Mutter die Jacke wegbringt, fühle ich mich wie ein Loser. Es gibt so viele Sachen.
Aber doch, es gibt doch eine Sache, die ich, wo ich mich immer so gefühlt habe. Ich habe irgendwann mal, weil man ja als Fernsehtyp kriegt man ja diverse Möglichkeiten, alles Mögliche zu machen. Man kann ja dann so artverwandte Jobs, die irgendwie mit Öffentlichkeit zu tun haben, wo sich dann auch Menschen, die so eine Industrie dann haben, versprechen, dass man dann mit seiner Aufmerksamkeit irgendwie dafür sorgt, dass das Produkt
Das musst du genauer sagen.
Also, zum Beispiel Buchverlage. Sind ja recht schnell dran damit, irgendwelchen Leuten.
Ja, du könntest sicher sofort ein Buch schreiben.
Ja, klar.
Würden die sich würde abgehen,
machen.
Ne?
Würde auch einer dann für mich schreiben und so weiter, ja.
Würde ich machen.
Und genau, dann kriegt man so Vorschuss und dann hat man das erstmal. Und dann sind die auch geduldig wie Steine. Wenn man dann 4 Jahre später sagt, ah, klemmt grad, dann sagen die, na, ist egal, mach noch 4 Jahre und so. Und dann ist das Geld natürlich längst zu 100 Mal ausgegeben und so. Ich kenne so ein paar Kollegen, die ihr, liebe Zuhörer, auch alle kennt, die das genauso machen. Aber ich habe das so nicht gemacht.
Die den Vorschuss zum Buch verprasst haben.
Naja, klar. Und wo du halt unter uns Gebetsschwestern, da kommt nie ein Buch. Ja, niemals. Und es wird immer so getan, als fehlt noch das eine Kapitel, aber es ist halt original gar nichts getippt.
Irgendwann wird davon geredet, dass man es vielleicht mal als Hörspiel rausbringt.
Als Hörspiel.
Bevor es überhaupt erschien.
Oder es ist vielleicht eher eine Serie.
Nein, das ist da irgendwann ein Screenshot und dann Best of Desktop. Ja, es sind einfach nur so hingeschmierte Notizen, damit irgendwie, wo selbst ein Lektor seine liebe Mühe hätte, daraus selbst als Kunstprojekt gestaltet, nur so Fetzen-Sätze oder so. Man müsste ja, könnte man ja irgendwie sowas draus machen, nach dem Motto so halbe Gedanken heißt dann das Buch und dann kommt das raus. Also man muss ja eigentlich nur den Unfall zum Thema machen.
Ein Fragment.
Ja, ein Fragment irgendwie so. Und na, ist egal, auf jeden Fall, sowas gibt's. Und ich habe einfach aber unabhängig davon mal probiert, ich dachte, heute schreibe ich auch ein Buch, ist schon ewig her. Und dann habe ich das so.
Das wusste ich gar nicht.
Nee, eben, weil was soll ich das groß rumposaunen? Ich habe dann so die Hälfte geschrieben und dachte mir, ach, das ist irgendwie scheiße. Und dann habe ich das einfach sein gelassen, weil ich dachte, ich habe mir so vorgestellt, wie ich mit dem Buch, wenn ich das jetzt noch fertig schreibe, wenn ich damit dann mit allem meinem Nicht-Können, das war einfach so drauf losgeschrieben, wie halt jeder, der irgendwie denkt, er hat eine Schreibmaschine zu Hause und denkt, ja, so witzige Dialoge hier, jetzt schreibe ich mal was. Das ist natürlich weit entfernt von einem echten Buch, bei den allermeisten. Ne? Ja. Es gibt dann so Überraschungen wie T.S. Ullmann, der ein Buch schreibt, was total super ist.
Oder ne? Heinz Strunk hätte man vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, gut, dass er Heinz, so ein guter Literat ist tatsächlich. Ne?
Ja, aber da konnte man schon sehen, dass der mehr Talent hat. Aber jetzt nicht jeder Fernsehtyp kann jetzt nicht einfach ein Buch schreiben. Und das habe ich an mir selber gemerkt. Ich dachte, wenn ich da jetzt mit zur Leipziger Buchmesse muss, ne, und dann werde ich natürlich da in die Ecke gestellt, wo auch Dieter Bohlen seine Hammersprüche vorstellt und Daniela Katzenberger ihr nächstes Kackbuch da, was irgendwie mit einem rosa Einband, was sie selber das erste Mal da sieht. Ja,
wie würdest du bei Markus Lanz das Buch zusammenfassen?
Nette Idee, aber wirklich dilettantisch umgesetzt und keine Dramaturgie. Eine völlig egale Story ohne Message. Die
aber
irgendwie
nochmal anders gefragt. Das, was du an Buchseiten schon hast, würde das reichen, um einen 10-minütigen Markus Lanz Auftritt über die Bühne zu bringen? Da wo du so tust, als ob es das gibt und du erzählst so ein bisschen.
Ich könnte, bei Markus Lanz könnte ich eingeladen werden als Astronaut, ich würde es schaffen.
Das ist eine deiner Hauptgaben, also so zwei Sachen, dass du wirklich aus nichts eine Stunde reden kannst.
Ja.
Und das andere, was wo ich dich
Klaas
echt bewundere.
Klaas kann auch Scheiße lange Scheiße machen.
Ja, das habt ihr ja noch nie gemacht im Rahmen von Baywatch Berlin.
Nein, aber jetzt kommt ein ehrliches Lob, ja, wo ich wirklich so neidisch auf dich gucke. Du bist ein Schwamm. Du sammelst bei jeder Kippe auf dem Hof, beim Gang zum Essen etc. sammelst du so Fetzen, wenn irgendjemand was erzählt, ob es in der Politik ist, über Wissenschaft, über Astronomie, so. Du sammelst so 2, 3 so Sätze und dann kannst du die irgendwann als deine eigenen Gedanken verkaufen.
Ja klar.
Da bist du weltmeisterlich und das meine ich wirklich wirklich gut. Du sammelst dir in genau das, was man braucht, um daraus eine gute
Aber
Geschichte
jetzt,
zu machen.
Jetzt kommt das Problem. Klaas ist ja nur von Idioten umgeben. Und wenn du jetzt, Klaas, stell dir mal vor, du würdest jetzt in Harvard umherwandeln. Was du dann, du wärst einer der schlauesten, mit dieser Fähigkeit, einer der schlauesten Menschen aller Zeiten. Stattdessen bist du halt auf unser Gewäsch angewiesen.
Nee. Also es gibt ein paar Sachen, ich habe wahrscheinlich genauso viel Ahnung von wirklichen Sachen wie jeder andere. So, aber ich kann, das was du gerade gesagt hast, das beeindruckt ja auch nur Idioten. Ne? Also deswegen findest du das irgendwie so spannend. Ja? Also für mich ist das jetzt auch nichts, mit dem ich wirklich arbeiten kann, weil ich ja nun auch nicht wahnsinnig viel schlau bin. Also ich weiß, habe so meine Spezialgebiete, genau wie jeder. Und dann kann ich mit so 2, 3 Zitaten, also man muss nicht viel über Gottfried Benn wissen, aber ein Zitat verschreckt denjenigen so, dass er nicht mehr nachfragt, wenn er selber keine Ahnung hat. Und man weiß ja genau, wer was nicht gelesen hat. Und natürlich kann man den dann erstmal so ein bisschen zurückbellen in seine Ecke, indem man mal 2, 3 Sachen sagt, dann ist Ruhe und dann wird das auch nicht mehr überprüft. In Harvard würde einer sagen, ach ja, stimmt, habe ich alles gelesen. Was genau meinst du? Und dann stehst du da. Ne? Also es ist natürlich diese ganz billige, also wirklich, da bin ich 5 vor Gerd Postel. Da bin ich so eine ganz maue Form von Catch Me If You Can.
Genau, das war so ein Jobschwindler, ne? Der genau. hat sich doch reingeschwindelt als Psychiatriechef, obwohl er eigentlich irgendwie Bäcker war oder so, ne?
Genau, und vor allen Dingen selbst groß einen an der Marmel hatte. aber gut, das ist jedem selber überlassen, darf man ja haben. Ja, aber nicht unsympathisch dabei, aber irgendwie so ein bisschen aufsässig, ne? Und irgendwie auch, sag mal, recht stolz darauf dafür, dass das eigentlich kriminell ist. Aber irgendwie interessant, so interessanter Typ trotzdem.
Ja.
Was mir nur aufgefallen ist, gerade als du diese Projektion nochmal angesprochen hast, dass da Projektionen an die Berliner WG-Wand gemacht werden, während Musik läuft, ist mir nämlich auch so eine Schwindeljob-Geschichte eingefallen. Wir hatten mal bei Gloria jemanden, und da frage ich mich auch, also warum man bei sowas jetzt anfängt, weil da kann man ja einfach das ganz normal als Job
Was
machen.
Was ist Gloria?
Gloria ist Gloria ist eine so eine Band, die hatte Ende der 80er Jahre mal ein paar Hits, da warst du noch zu klein und da habe ich früher bin ich damit die ganz großen Bühnen abgetourt und so. Das habe ich aber da bist du gerade erst, da habe ich deine Mutter gerade erst kennengelernt und so. Das weißt du alles nicht mehr. Das habe ich dann, als du dann kamst, hatte ich dafür keine Zeit mehr und dann haben wir damit aufgehört. Ich wollte ja auch ein bisschen Zeit mit dir verbringen. So. Also es war so, dass wir da auf einmal so ein bisschen, gab's so, auf einmal hatten wir eine Lichtshow, ja? Wir hatten auf einmal eine Lichtshow bei so einem Konzert. Und ich dachte,
wussten die Besucher das?
Nee, die Besucher haben gar nicht
so. Ist denn das klar gewesen?
Ne, wir hatten auf einmal eine Lichtshow. Wir haben ein Konzert gespielt und auf einmal war eine Lichtshow da. Und ich dachte, dann hab dann zu Marc gesagt, das ist ja irre, das ist hier der hauseigene Lichtheini wahrscheinlich. Der macht hier dann Licht, so spontan. Weil wir hatten ja kein Geld für einen, wir hatten da noch keinen mit zu dem Zeitpunkt. Und dann stellte sich aber raus, dass das irgendein Typ war, der einfach den Leuten von dem Haus, wo wir gespielt haben, gesagt hat, er sei unser Lichtmann.
Nee.
Und der hat sich dann so da reingegenschert und hat dann da einfach angefangen, Licht zu machen. Und ist natürlich irgendwann aufgefallen, dass das gar nicht unser Lichtmann ist. Und da haben die irgendeinen Typen, der sich da mal ausprobieren wollte, der hat sich da so reingeschwindelt. Und irgendwann ist es dann hochgegangen und so und der hat dann so lange hin und her gelogen, aber der hat das ganz ordentlich gemacht, also wenn der nicht so verrückt gewesen wäre, hätte man den direkt genommen.
Läuft es aber bei so Lichtleuten wie bei Hackern, weißt du, dass die erstmal das System komplett lahmlegen, alle Geheimnisse klauen, dann kommen die so mit dem USB-Stick und sagen, so, das habe ich hier bei euch rausgesaugt.
Wie doof, wir hätten doch nichts lieber gehabt als einen Lichtmann, der das umsonst macht. Den hätten wir sofort mitgenommen.
Aber wie habt ihr ihn zur Rede gestellt?
Also ich gar nicht, keine Ahnung.
Aber irgendwer, das ist eigentlich so der Albtraum von jedem Kreativen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch auch so, dass man ja immer so die Angst hat, über 20 Jahre, auch wenn man 20 Jahre den Job macht, dass irgendwann jemand klingelt und sagt, hören Sie mal, das war ja ganz lustig bis hierhin, ne? Aber Sie können ja gar nichts. Und jetzt heißt es mal, jetzt Lehramt studieren oder sowas nochmal.
Ja, klar, das ist wie, dann kommen die grauen Männer aus, die Zeit klauen. Ne?
Mhm. Ja.
Und mein Momo. Ne? Und so eine Typen stellt man sich dann vor. die dann irgendwann einfach so sagen, ja, vorbei.
Aber ist das bei dir auch so? Also
ja, klar. Ja, ja.
Oder kannst du mittlerweile akzeptieren, dass du irgendein Talent hast, was andere vielleicht nicht haben?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich denke die ganze Zeit immer, ich denke dann immer so, mittlerweile mache ich das schon so lange, dass ich selbst auf so ein Leben gerechnet denke, naja, es ist ja zumindest eine ganze Zeit lang gut gegangen. Also ich denke jetzt nicht, wenn das jetzt passieren würde, heute, würde ich nicht denken, ich wäre gescheitert oder wurde erwischt oder so. Ich würde mal denken, na immerhin kann mir das jetzt keiner mehr nehmen, so, weil das schon so lange geht.
Hat Gerd Postel auch gedacht, wahrscheinlich.
Aber Gerd Postel hat natürlich ein paar Leichen im Keller, die bei mir jetzt nicht so klar zu erkennen sind, ne? Also der hatte ja so, ja, tatsächlich, also da muss man ja dann nicht tief graben, um irgendwie was zu finden, was da nicht hingehört, ne? Das ist ja bei mir irgendwie so anders. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt geheim halten soll vor irgendwem.
Aber es gibt ja immer wieder auch sicher Zuhörer, die aktuell jetzt gerade unseren Podcast hören, die sich fragen, wie kommt man eigentlich in die Medien? Also die vielleicht als wenige noch sich interessieren für Fernsehen und hier vielleicht gerne arbeiten wollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ganz wichtig ist, dass man erstmal so tut, als ob man das kann. Werd nicht vergessen, ich hatte aus irgendwelchen Verwicklungen, hatte ich mit meiner damaligen Kollegin Caro Corneli einen Dreh für Extra 3. Das ist ja die Satire-Sendung im NDR und manchmal auch in der ARD. Und ich hatte aber noch nie einen Dreh gemacht, weil ich kam vom Radio und hatte also auch keinen Schimmer, wie man jetzt so einen Kameramann anleitet oder so. Ich hatte halt irgendwie, wir hatten eine witzige Idee, die hatte ich mir so ausgedacht, dachte, das können wir jetzt ausprobieren und das wird dann irgendwie witzig und hatte auch so im Kopf so ein bisschen, wie das aussehen könnte. Aber ich hatte natürlich keinen Schimmer. Und dann hat die Caro gesagt, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt. Wichtig ist aber, du darfst dem Kameramann nicht sagen, dass du das noch nie gemacht hast. Sonst, das ist wirklich so. Aber Kameramänner sind eine ganz eigene Spezies. Und wenn die deine Schwäche riechen, wie so ein wilder Wachhund, dann machen die dich fertig. Ne, dann machen die alles, wie sie wollen, dann ist das Kacke. Ne? Und dann bin ich da hingekommen und ich hatte jetzt keinen weißen Seidenschal, aber ich habe halt so versucht, so zu tun, als ob ich ein absoluter Experte bin. Ne? Also das Einzige, was ich mir nicht drauf geschafft, war noch so einen österreichischen Regisseursakzent. Aber ansonsten habe ich das eiskalt, also wie so ein Schwindler durchgezogen und irgendwie kam am Ende auch was bei rum. Und das ist jetzt ganz ohne Ironie mein echter Rat, das sollte man genauso tun
ja.
Und dann aber hoffen, dass man es irgendwie hinkriegt. Und sich dann parallel dazu da so reinfuchst und
naja,
sich weiterbilden.
Und halt Nerven auch, ne? Also, ja. Weil viele fragen mich dann, oh ja, wie macht man das dann? Und dann müssen wir immer davon ausgehen, dass ja niemand weiß, wer überhaupt existiert. Das heißt, dieses Nerven, was vielleicht auch so über das eigene Verständnis hinaus, so dass man schon merkt, man nervt. Und jetzt muss man aber noch mehr nerven, weil sonst hört ja keiner zu und sonst kommt ja keiner zu einem oder lässt einen mal irgendwas machen. Man muss nerven, ansonsten funktioniert das nicht. So war das bei mir damals auch. Mittlerweile ist es ja anders. Ne? Früher waren Castings so, da sind junge Leute zum Fernsehen gegangen und haben sich gefreut, wenn sie einen Job bekommen haben. Castings sind mittlerweile so, dass die Caster verzweifelt durch Cafés laufen und Leute überreden, beim Fernsehen zu arbeiten. Damit die nicht alle in irgendwelche Agenturen abrutschen oder im Internet versanden. Da sind die mittlerweile alle. Also jetzt jemanden noch irgendwie auf sinkendes Schiff zu schicken, ist ja auch fast nicht mehr humanistisch.
Schmidti, wie war denn dein erster Arbeitstag? Du hast angefangen bei MTV, oder?
Genau, ich weiß noch ziemlich genau, dass als ich Klaas das erste Mal getroffen habe, ich wusste, dass er mal einen Kurzfilm gedreht hat. Der unter uns gesagt jetzt nicht so gut war.
Nee, der war nicht so gut. Ne?
Und ich habe mit der heutigen Kenntnis über Klaas Charakter, muss ich mir dreimal den Kopf schlagen, aber mein so erster Smalltalk war darüber, dass dein Kurzfilm ja nicht so gut war, den du da abgeliefert hast.
Ja, aber da war auch nicht viel dran zu rütteln.
Ja,
das war mir
ja,
schon klar.
Ja, war dir klar, aber also ist wirklich so wirklich witzig, wenn man heute mal überlegt, was du für ein Typ bist und was man dir nicht sagen sollte im ersten Gespräch, um es nicht komplett zu verkacken.
Da hast du recht.
Aber
Thema hatten wir heute schon.
Wir hatten dann, glaube ich, unser erster richtiger größerer Dreh war eine Tourbegleitung von Revolverheld in Wien.
Mhm. Ihr beide?
Ja, wir beide. Und das war so das erste Mal, dass wir länger miteinander gedreht hatten.
Klar, es sieht gerade so aus, als ob er sich nicht erinnert.
Doch, ich erinnere mich. Ich bin dann nur irgendwann mal nochmal alleine mit Revolverheld auf Tour gegangen. Ganz alleine, da habe ich mir eine Kamera mitgenommen. Das war entweder vorher oder nachher, das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich irgendwen bei Viva überzeugt, dass ich jetzt ganz dringend eine Tourbegleitung machen muss von Revolverheld und dass es ganz wichtig ist, dass das bei Viva Live gezeigt wird.
Du bist sicher, dass da nicht Schmidti dabei war?
Nein, 100%ig sicher. Ich weiß auch, ich kann mich auch daran noch erinnern. Aber das weiß ich sehr genau, weil ich dann gesagt habe, ich möchte das gerne machen. Ich war nur scharf drauf, mit denen irgendwie so auf Tour zu gehen, weil die waren nett und so. Und dann ich habe mich gut verstanden mit allen und hatte so Lust, auch mal so auf Tour zu gehen. Und die hatten so einen kleinen roten Bus, in dem es entweder viel zu heiß oder viel zu kalt war und immer nach alten Socken gestinkt hat. Und dann, die waren nur Support von Die Happy damals. Also es war jetzt nicht für die auch schon die große Zeit. Mittlerweile spielt sie ja Riesenkonzerte und füllen die Stadien. Damals war das noch nicht so und ich wollte da gerne mit, einfach um auch mal auf Tour zu sein. Und habe dann irgendwen bei Viva auch wiederum so getan, als könnte ich es schon. Hab gesagt, ja, nee, ich brauche keinen Redakteur, weil wir dafür natürlich kein Geld hatten. Das war das Argument. Ich habe gesagt, ich kann das alles selber. Ich kann Kamera, Ton, kann ich alles selber.
Und auch aus so dreist wäre selbst ich nicht gewesen.
Auch aus heutiger Sicht sagen wir mal, auch eine steile These, dass ich das alles selber kann. Ich bin froh, wenn ich mein Telefon ankriege. Und das war damals auch so. Aber ich habe mich dann, weil ich so straf drauf war, es zu machen, und das gehört eben auch dann dazu, mich damit so auseinandergesetzt, dass ich habe richtige Beiträge gedreht. Das könnt ihr mir heute nicht mehr glauben. Nee. Die waren natürlich jetzt keine Meisterwerke, ja. Da gibt's keinen International Emmy für.
Aber drunter schon, oder?
Ja, die waren nicht so schlecht, wie man jetzt denkt, sag ich mal. Und die waren jetzt bei dem, was sonst bei Viva lief, sind die jetzt nicht rausgestochen als noch schlechter.
Und was ist bei dir rausgekommen im Tourbus mit Revolverheld und Klaas?
Ach, das war irgendwie, haben wir da das war so ein bisschen eine schlimme Atmosphäre, muss man ehrlich sagen. Es war jetzt, wir haben uns sehr unwohl gefühlt zusammen und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Und da kamen wir, irgendwie war es so langweilig, dass du auch mal mit mir geredet hast, was wirklich dauert normalerweise. Mhm. Und so haben wir uns da irgendwie, du hast so ein bisschen Vertrauen in meine Kenntnis gewonnen. Und ich glaube, das ist das A und O. Ich sage auch jedem neuen Mitarbeiter von Florida, wenn du mit Glas drehst, du musst immer, und da sind wir wieder bei dem Punkt, so machen, als hättest du alles im Griff. Als wüsstest du, was die nächste halbe Stunde gedreht ist, auch wenn er das erste Mal an diesem Drehort ist, keinen Schimmer von irgendwas hat, einfach bluffen, zur Not sagen, Klaas, geh doch mal ein Käffchen trinken, wir holen dich gleich wieder ans Set. Weil wenn Klaas denkt...
Ans Set, wir haben keine Sets. Was laberst du? Es ist ja nicht so, dass wir so, geh noch mal in deinen Wohnwagen, ans Set, da steht ein Glas Wasser und ein Tischmeister, ist dann das Set oder was?
Ja, aber irgendwie denkst du doch, es wäre ein Set, weil wenn du merkst, da ist ein in Anführungszeichen ein schwacher Redakteur, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern einer, der vielleicht jetzt gerade nicht so ein bisschen schwimmt, dann wirst du Regisseur und das gilt es zu vermeiden.
Also, ich glaube, und das kann man natürlich jetzt nicht mehr so nachvollziehen, die Male, wo ich es dann mal sein musste, weil der feine Herr Schmidt hier Solitär gespielt hat den ganzen Tag, ne? ich glaube, dass du da auch ganz froh warst, dass ich es dann mal hier und da auch mal gemacht habe.
Ja.
So.
Übrigens suchen wir tatsächlich wieder Kollegen und nächste Woche werden wir hier eine E-Mail-Adresse sagen, wo man sich
überreden
bewerben kann.
Junge Leute hier.
Nein, wir wollen also betrügt uns, lügt uns massiv an, sodass ihr einen schillernden Lebenslauf habt. Und nächste Woche geben wir euch die E-Mail-Adresse, wo man sich bewerben kann. Ist doch sinnvoll, oder?
Ja, total sinnvoll. Ja, gerne sogar.
Ja.
Total.
Weil ich zum Beispiel hätte mich früher, habe ich mich immer auf der TV Total Homepage rumgetrieben. Also eigentlich auf der Brainpool Seite. Das ist auch jetzt schon fast 15 Jahre, wenn nicht mehr her. Und hab dann da so geguckt, was haben die so für Jobs und so, ne? Hätte mich aber nie getraut, mich da zu melden, ne? Ja, bin ich hier gelandet.
Ich habe mal eine Frage an euch. Die ist mir am Wochenende so vor Augen geführt worden. Wann werdet ihr zu Elena Miras? Und was ich damit meine, ist Folgendes. Ich glaube, Elena Miras ist sehr, sehr...
Ich habe wirklich nichts gesehen. Du musst kurz erklären, was das heißt.
Genau. Elena Miras ist ja sehr bekannt geworden durch ihre Wutausbrüche und sie ist sehr theatralisch und sagen wir mal sehr sensibel. Und das meine ich ernsthaft. Ich glaube, sie ist emotional relativ intelligent, aber es ist halt in Wahnsinn verpackt. Das heißt, sie spürt so Schwingungen, wenn ihr irgendjemand ans Bein pissen will, spürt sie das, glaube ich, sensibler als alle anderen im Raum oder im Dschungelcamp. Und sie reagiert völlig maßlos auf diese Kränkung und alle anderen denken, what the fuck, was
aber
hat sie
Grund
denn jetzt?
Aber der Grund ist im Prinzip nicht
der
falsch.
Der Grund ist nicht falsch. Und ich habe auch Sachen, wo ich ausrasten könnte. Aber ich sag mal, 9 von 10 Leute würden überhaupt keinen Grund darin sehen, dass man da ausrastet. Habt ihr sowas? Als ein Beispiel, ich war im Mediamarkt. Ich war im Elektro-Großhandel, mein Wochenendausflug, ne? Und dann kam eine Verkäuferin, die ganz offenbar gedacht hat, ich klaue. Ich hatte nicht einen guten Also ich war noch ungeduscht, habe mir so ein Käppi aufgesetzt, sah wirklich aus wie der letzte Heckenpenner, so. Bin da reingegangen und habe mich dann, ich glaube, bei den Rasierern rumgedrückt. Und sie kommt so an und ich weiß genau, sie hat von irgendjemandem den Auftrag gegeben, gehen Sie mal in Gang 8, da ist einer und der schleicht da um die Rasierer rum, der hat noch einen Rucksack drauf. So. Und ich wusste, die ist jetzt nur da. Und dann kommt sie an und sagt das Keyword, mit dem man mich zur Weißglut bringt, das ist, junger Mann, Können wir Ihnen weiterhelfen? Wenn mich jemand junger Mann nennt, ne, dann möchte ich den über den Tresen schleifen und so richtig zusammenhauen.
Warum denn?
Weil das so respektlos ist. Ich glaube niemanden, also jetzt junger Mann ist ja auch übertrieben. Und selbst wenn ich 16 bin und werde junger Mann genannt, dann werde ich nicht ernst genommen. Und wenn man mich in meinem Alter jetzt junger Mann nennt, dann gilt dasselbe. Da könnte ich ausrasten, da könnte ich wirklich in die Fresse hauen. Und das sind immer so 60-Jährige,
Gott, oh Gott,
etwas, also das sind immer so 60-Jährige, die kommen mit so einer ganz schrillen Stimme und sagen, junger Mann, kann ich ihm weiterhelfen? Dann raste ich aus.
Ja.
So, und dann war das so, und dann habe ich mir aber, und das ist mein neues Hobby, ich war nämlich immer neidisch, dass ich so keine Hobbys habe, irgendwie auf andere, die irgendwie bouldern gehen und sowas. Ich glaube, mein neues Hobby wird in den Mediamarkt zu gehen und verdächtig um die Gänge zu schleichen. Weil die arme Frau, Madame junge Frau, junger Mann, die musste mir da folgen und die hat da dann die Kisten ein- und ausgeräumt in dem Gang und die wusste einfach so, sie hat den Auftrag, mich da zu stellen und ich habe wirklich das so, ich habe mich verdächtig verhalten, ich habe meinen Rucksack auf und zu gemacht, ich habe mal so einen Kasten rausgeholt, hin drauf geguckt, habe mich wieder umgedreht und so und ich bin der wirklich, das ohne Scheiß, 20 Minuten auf den Sack gegangen und die musste sich in diesem völligen nutzlosen Tätigkeit da um mich rumschleichen.
Ich finde das wirklich toll, dass du mal richtig am Wochenende auch mal was machst.
Dass du richtig Spaß hattest.
Das ist mein Wakeboardfahren.
Ja, das finde ich total gut. Also jetzt bleibt mal da dran.
Ja.
Nicht, dass
ja.
du das jetzt ein halbes Jahr machst und dann wieder in die Ecke schmeißt. Ne?
Ja.
Und dann ist das wieder nichts und dann willst du wieder Karate machen.
Du hast jetzt die teure Ausrüstung mit dem Rucksack und jetzt nutzt die auch mal.
Aber habt ihr auch sowas,
wo melden wir dich da ab.
Habt ihr auch was, wo ihr merkt, so da rastet ihr aus, auch wenn es irrational ist?
Ja, ich raste, wenn nur innerlich aus. Also ich würde ja nie jetzt lauthals ausrasten, aber es ist auch peinlich, es ist auch erzählt man nicht gern. Ich bin halt so Service-Fan. Für mich ist es ganz entscheidend, dass ich eine gute, wie wir Service-Fans sagen, Service-Erfahrung habe. Das heißt, das bezieht sich auf Hotels, Restaurants, Cafés. Und wenn da das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, wie ich immer als was ich als Bild habe von einem perfekten Service, da werde ich stinksauer. Zum Beispiel war ich jetzt im Urlaub und wir hatten so 3 verschiedene Kaffees bestellt, ne? Und die haben das hingekriegt, dass es war wirklich jeder Kaffee war falsch, jeder einzelne. Und es gab extra so ein System, dass man vorne in den Shop reingeht, dann sagt man der Dame an der Kasse genau, was man will, dann druckt die 3 Produkte aus, die stehen dann da, gibt es weiter an den Typ, der die macht. Und dann hat der Typ alles falsch. Also ich hatte eins mit Eis, so einen Kaffee mit Eis, der war warm. Dann hatte ich einen Kaffee mit Hafermilch, der war ohne Eis, sollte aber mit Eis. Dann hatten wir einen Espresso, der war mit Eis, aber dafür auch irgendwie ohne Milch. Also es war alles durcheinander falsch.
Oh Gott, warum hast du nie was gesagt?
Pass auf, und da habe ich, kann ich ja in diesem Rahmen gestehen, eine Wut, die in mir aufsteigt, die steht überhaupt nicht im Verhältnis dazu. Es ist eine Wut, dass andere mich beruhigen müssen und sagen, ey, das ist jetzt nicht so schlimm, ey, das dauert, wir haben Urlaub, das dauert jetzt vielleicht eine halbe Stunde und ich habe einen Hass. Und dann werde ich auch so richtig eklig, dann gehe ich so zu dem Typen und sage so, also eigentlich habe ich hier bestellt, was exakt hier draufsteht auf diesem Zettel. Das ist falsch und das auch. Ich würde gerne bestellen, was ich in ihrem System extra dieser Frau da vorne gesagt habe. Ich weiß auch nicht, warum es nicht direkt Ihnen sagt, dass Sie die richtige Bestellung rausgeben, aber ich habe es Ihrer Kollegin gesagt, hier steht es auf dem Zettel und wir gehen es jetzt nochmal durch. Ich will das, das und das.
Sag mal, bist du schon mal mit so einer großen schwarzen Tasche durch L.A. gelaufen?
Und Falling Down.
Genau. Und hast dann so eine Telefonzelle kurz und klein geschossen.
Ja, da bin ich aber wirklich, also innerlich bin ich kurz davor.
Ich weiß auch noch, als wir in Köln in einem Hotel waren. Doch, das erzähle ich. Da waren wir im Hotel und wir haben da gegessen in einem ganz guten Hotel und ja. Jakob hat sich aber echauffiert und hat den Kellner herbeigerufen, nimmt die Gläser, die Wassergläser, die auf dem Tisch standen, hält sie so ins Licht und sagt, Garçon. Also diese Gläser, die sind nicht so sauber, wie man sich's wünschen würde. Und das war der Moment, wo ich so vor Scham, bin ich vor Scham unter den Tisch gerutscht.
Ja.
Und das war ein ganz normaler, da war so ein bisschen Spülmaschinenreste dran, vielleicht maximal. Ja.
Also ich möchte mich jetzt ein für alle mal entschuldigen. Es ist wirklich meine große Schwäche und ich weiß nicht, was es in mir triggert, aber ich flippe da innerlich aus. Es tut mir leid, auch wenn zum Beispiel mein Gericht einfach nicht kommt oder so. Habe ich einen Hass, den ich wirklich hier schwer in Worte fassen
kann. Da muss ich wirklich dir beipflichten, finde ich übrigens an mir selber auch nicht besonders sympathisch. Habe ich aber genauso. Und das hängt jetzt gar nicht damit zusammen, dass man irgendwie sonst was macht, beruflich in seinem Leben. Das habe ich schon immer.
Auch als Student habe ich ja Leute rund
aber was jetzt kommt. Also das hängt jetzt nicht damit zusammen, wo man im Leben steht oder was man so macht. Das hatte ich auch mit 15, 16. Was ich dann entwickle, sind so Kündigungsfantasien. Dass ich das Gefühl habe, wie das wäre, den rauszuschmeißen. Obwohl ich ja gar nicht der Chef bin von dem. Und dass ich denen dann so sage, Leute, also ich sehe mich dann, wie ich der Chef von diesem Restaurant bin, dann in der Küche stehe und dieser Typ, der mich so wahnsinnig macht, so doof so vor mir steht und ich dem sage, in meinem Restaurant läuft das anders. Ja? Und dass ich dem das dann sage, weil das ist dann manchmal... Du sitzt dann da und willst irgendwie, ganz oft mache ich es auch so, dass ich schon weiß, es dauert als 1000 Jahre, mit der Nachspeise schon die Rechnung bestellen.
Ja, das ist natürlich schlau, ja.
Ja, was aber schon eine Unruhe natürlich am Tisch macht. Ne? Also ja. Man will das eigentlich nicht, weil man damit schon allen am Tisch sagt, jetzt schaufel ich hier mal mein Eis rein und dann stehe ich auf und gehe. Ne? Das ist ja eigentlich total unbequem.
Ungemütlich, ja.
Ungemütlich. Weil manchmal geht's nicht anders. Und wenn man so... Man kann sich ja nicht auf das Gespräch konzentrieren, wenn man immer dem Gesprächspartner über die Schulter schaut, weil er wieder da hinten, ja. 20 Meter weg, der Kellner langläuft und man probiert irgendwie so auf mich aufmerksam zu machen und man kann, und dann kriegt man aber gerade was erzählt, man kann immer nur alle anderthalb Minuten steigt man wieder aus, weil der da wieder lang huscht und man denkt, vielleicht sieht er mich ja jetzt mal.
Deswegen ein für alle Mal, liebe Leute aus der Gastro, die heute zuhören. Niemand will auf den Kellner oder die Kellnerin warten, wenn man bezahlen will. Man will dann weg, man hat gefressen, man hat getrunken, man will jetzt sofort nach Hause!
Aber Jakob, die Welt dreht sich nicht nur um dich, ne? Da sind ganz viele Kunden, ganz viele, die auf ihre Rechnung.
Warum haben die da nicht genug Mitarbeiter, Schmidt?
Warum?
Weil du billig essen willst. Du willst dein Steak für 5 Euro.
Genauso ist es. Und deswegen muss man auch sagen, all das, was wir gerade beschrieben haben, ist maximal unsympathisch. Weil wenn wir nämlich da arbeiten würden, gäbe es so viele Möglichkeiten, uns zu kritisieren, was wir alles falsch gemacht haben. Nämlich einmal in der anderen, ich kann nicht mal Kopf rechnen. Ich würde die wahnsinnig machen in dem Moment, wenn ich würde 5 Euro plus 3 Euro würde ich mit dem Taschenrechner rechnen. Das würde alle verrückt machen. Wenn heute noch eine Kassierin zu mir sagt, haben Sie mal 10 Cent, damit die mir irgendwie was anderes rausgeben kann, raff ich das nicht. Ich raff nicht, was sie jetzt davon hat, dass ich ihr 15 Cent so gebe, damit die mir irgendwie was anderes zurückgeben kann. Das übersteigt das schon. Ich bin da raus. Und all diese Dinge würde ich natürlich auch in einem Restaurant falsch machen. Da können 3 Tische besetzt sein und ich gerate in Panik.
Deswegen ist doch besser, man isst zu Hause.
Ich habe euch mal erzählt, dass ich Ravioli-süchtig war.
Wirklich?
Lange Zeit.
Was heißt das?
Ja, aus der Dose. Halt hier.
Aus der Dose. Hier. Ich war so, da war ich so 11, 12 Jahre.
Wirklich aus der Dose?
Ja, und das war mein absolutes Lieblingsgericht. Ravioli aus der Dose, ne? Ich habe es so sehr geliebt. Meine Mutter ist wirklich verzweifelt. Also ich wollte immer nur Ravioli, egal wie. Ich habe es nicht immer gekriegt. Und dann dachte meine Mutter, sie wendet eine pädagogische Maßnahme an, einen Trick. Und hat gesagt, so, jetzt reicht's mir, ich habe die Kanne voll. Du kriegst jetzt diese Woche nur Ravioli. Wann immer du willst. Mittags, morgens, abends, egal wann, du kriegst eine Dose Ravioli, sonst kochen wir dir nichts. Nach 10 Tagen hat sie das Experiment aufgegeben, hat gesagt, ich nehme dir jetzt die Ravioli wieder weg, es gibt jetzt wieder normal zu essen. Es wirklich, ich hätte das wahrscheinlich ein halbes Jahr durchgezogen.
Ja, stimmt, du bist da sehr hartleibig, was sowas angeht. Weißt du noch deine Cola-Phase?
Die Cola-Phase, ja.
So Man hat den wirklich kaum gesehen hinter den leeren Cola-Flaschen. Der hat hier am Tag, hat der in seinem Büro 10 Cola-Flaschen getrunken.
Ja, zum Geburtstag bekam ich auch von der Firma 3 Paletten Cola-Dosen.
Ja, du sahst selber aus. Du hast ja auch Ähnlichkeit mit einer Cola-Flasche damals. Das geht jetzt langsam erst wieder weg, ne?
Aber wie viele Wochen könntest du mit Ravioli heute noch überleben?
Gar nicht mehr. Also
den Gaumen hat sich weiter.
Das hat sich extrem verändert.
Bitte sag mir, dass du die wenigstens warm gemacht hast.
Die habe ich schon warm gemacht, klar. Puh. Aber kein Experiment. Ich habe da nicht mal Salz zugestreut oder so. Sondern einfach das war ein Kindheitsdinger so. Also, weißt du.
Ja, klar. Es gibt wie diese Kindheitszeit. Man hat ja auch eine Zeit lang, habt ihr bestimmt auch in der Schule diesen Eistee, diese Krümel so gefressen, ne? Es war auch so ein Ding. Ja. War es nur mein Ding?
Das war, glaube ich, nur dein Ding.
Was? Lass mich
im pervers, Stich. Jakob.
Das war so eine ganze Phase, da hat man diesen fiesen Instant-Eistee, den man so mit Wasser aufgeht, hat man den so gesnackt.
Hat keiner gemacht. Nee.
Hattest du die in der Hosentasche? Hattest du immer
Nein,
so
das hat man immer so, das war auch...
Mann, nie, immer, du.
Das war halt auch ultra cool in der Schule, dass man das so gemacht hat. So in die Hand und dann so reingedippt.
Nee,
das gab's nicht.
Das hat keiner gemacht?
Nein.
Wurdest du dafür verhauen?
Wir hatten mal eine tolle Erfahrung, mit meinem besten Freund Ole.
Habt ihr Yum-Yum-Suppen so ohne Wasser gegessen?
Nein, haben wir auch nicht
gemacht. Auch nicht gemacht?
Nein.
Das Gewürz so einfach, auch nicht gemacht.
Meine Güte, ey.
Wir haben mal Wir haben mal eine schöne Erfahrung gehabt, die mir gerade einfällt, als ich so an die Schule denke und was man davor und danach so gegessen hat, an diese Straßenecke davor. Da bin ich mit meinem Freund Ole, den ich kenne seit dem Kindergarten, mit dem bin ich dann aus der Schule nach Hause gefahren und es war ganz heiß und mittlerweile ist Ole ein sehr, sehr sportlicher, sehr kräftiger Mann, der starke Gewichte stemmt und so, aber als Kind war er so ein bisschen mollig und so und er hatte immer sehr viel Durst. Er hat immer wahnsinnig viel gerne getrunken und so. Und er hat wirklich eine Dose nach der anderen weggezischt. Aber wir hatten natürlich jetzt nicht unendlich viel Geld und konnten uns irgendwie Sachen kaufen. Und dann sind wir im Hochsommer, mit dem Fahrrad gefahren, um die Ecke. Und Ola hat gesagt, ich habe so einen wahnsinnigen Durst. Ich weiß nicht, wie ich es bis nach Hause schaffe. So, ich habe so wahnsinnigen Durst. Und dann, wie ein Gotteszeichen, fuhr ein Getränkelaster um die Ecke. Und er hatte vergessen, die Seitentür zuzumachen. Fuhr um die Kurve und wir wurden praktisch beschossen. Mit Fanta und Sprite und Cola.
Das ist ja wie eine Werbung.
Und überall. Und dann hat Olaf sein Fahrrad einfach fallen gelassen und ist in so ein Bällebad rein in diese Bundgau-Oase. So, und hat da seine Bahn gezogen in diesem Meer aus Dosen und hat sich das alles geschnappt, so viel er konnte, mit weit aufgerissenen Augen, also unwirkliche Erfahrung, hat sich alles genommen, hat gesagt, nimm dir so viel du kannst, wir treffen uns im Kleingarten. Und dann sind wir hatten so eine Stelle im Kleingarten, wo wir ab und zu mal Pause gemacht haben, zum Rauchen meistens. Und da gab es eine Bank, ich wusste genau, welcher er meint, er hat sich so viel geschnappt, wie er tragen konnte, ich auch. Und dann waren wir da und dann hat Ole wirklich fast in so einem rituellen Aufbau hat er die erste Fanta-Dose angezischt und hat die angesetzt, hat einen Riesenschluck genommen, hat mich angeschaut, das werde ich nie vergessen, hat er zu mir gesagt, Klaas, so viel Glück hat man nur einmal im Leben.
Das klingt richtig toll.
Das war auch toll. Wirklich, das war Forever Young da die Bahnschienen entlang laufen. So war meine Kindheit.
Ich hab noch mal, habt ihr manchmal so, ich habe manche Sachen in der Jugend erlebt oder sagen wir mal vor 10 Jahren, wo ich sage, das hat mir eine posttraumatische Störung gegeben, die heute noch nachwiegt, obwohl die Ursache nicht mehr da ist. Zum Beispiel habe ich wahnsinnige Angst, den Briefkasten zu öffnen.
Ja.
Weil ich als Student und so arm war, dass ich halt irgendwie, da waren immer Mahnungen und Inkasso Moskau und so. Oh, ja. Und dann musste ich CDs verkaufen, damit ich irgendwie durch den Monat komme. Und das hat bis heute so einen Punkt, dass ich so manchmal einen Monat verstreichen lasse, wo ich nicht an den Briefkasten gehe, ich mir denke, das versaut mir jetzt den Abend. Dafür bist du jetzt nicht bereit, du hast hart gearbeitet heute. Heute Abend ist Briefkasten frei und dann läuft man so wirklich, man guckt nicht mal hin, weil man könnte sehen, dass der überquillt. Mhm. Und dann gucke ich da auf den Boden, lauf am Briefkasten vorbei und das geht teilweise über einen Monat.
Ich weiß. Und dann explodiert das Ding irgendwann und dann muss irgendeiner kommen, der ist richtig so ein, eigentlich brauchst du da fast einen Peter Zwegert, der dir dann anfängt, deine Zettel zu sortieren, weil auch ungeöffnete Briefe gelten ja als zugestellt und das spielt dir nicht in die Karte.
Das ist das Drama in diesem Land.
Da bin ich schon mal hart auf die Nase gefallen, da hat es nämlich bei mir geklingelt in meiner alten Wohnung und dann standen 3 Leute vor der Tür und meinten, so, der Auszugstermin wäre jetzt heute.
Nein.
Und ich so, wie Auszugstermin? Ja, wir haben ihn doch zugestellt. Die Wohnung ist Eigenbedarf. Ihn wurde ja vor 6 Wochen gekündigt. Und ich so, was? Also ja, ist das bestimmt an die falsche. Aber ich habe einfach nicht im Briefkasten geguckt.
Ja, und was ist dann passiert?
Dann bin ich da rausgegangen, ne?
Wie? Hast du da dein Kuscheltier und noch so was im Kühlschrank wahrgenommen?
Eine Decke.
Und, nein, ich konnte den.
Da haben sie dich auf dem Bett da rausgetragen.
Ich konnte noch erklären, dass ich noch mal so eine 2 Wochen Frist hatte. Also die haben sich dann die Wohnung noch mal angeguckt und haben die noch mal bewertet. Wahrscheinlich haben sie die auch verkauft und ich eingenutzt bin. Und dann hatte ich irgendwie 2 Wochen, wo ich eine neue Wohnung finden musste. So.
Mir ist mal was Ähnliches passiert und das war ein ziemlich kurzer Prozess. Ich musste damals ganz übereilt aus dem Schwesternwohnheim ausziehen. Während meines Zivildienstes habe ich im Schwesternwohnheim gewohnt. 4 Etagen Krankenschwestern. Unten habe ich gewohnt mit so einer Nonne mit einem Holzbein. Mhm. Und zwar Schwester Robertina. Schöne Grüße,
Sie hat ja nur ein Holzbein, nicht ein Holzohr. Sie kann schon hören.
Ne? Nee, die war zum Glück auch super taub, was dafür gesorgt hat, dass wir, sagen wir mal, auch unchristliche Sachen dort genehmigt waren, so, sagen wir mal, unter ihren tauben Ohren. Es war so, dass ich da ganz schnell raus musste, weil ich dann bei Viva angefangen habe. Ich hatte Sonntag meinen letzten Tag als Zivildienstleister und am Montag hatte ich schon die erste Sendung bei Viva. Und das musste alles schnell gehen. Dann habe ich meinen Kumpel René angerufen und habe gesagt, kann ich nicht irgendwie bei dir da wohnen? Hast du nicht da noch ein Zimmer? Und der hat gesagt, ja. Und der ist ein bisschen chaotischer Typ. Ne? Dem habe ich dann noch sehr lange zusammen gewohnt. Mhm. wirklich auch einer meiner sehr guten Freunde, aber der zeichnet sich immer durch sehr viel positive Energie aus, aber eben jetzt nicht der organisierteste Typ, zumindest damals nicht. Und er hat gesagt, ja klar, komm rein, hier, da ist ein Zimmer, da ist auch ein Bett noch, ein Schrank, das kannst du alles benutzen, bitteschön hier, ne? Und es war alles möbliert, ich habe dem so ein bisschen was gezahlt und es war okay und ich hatte das Problem gelöst. Ich hatte eh nur so ein paar Sachen, ne? Alles, was ich besaß, passt in einen Kofferraum und dann bin ich dann da angereist und fertig. Und dann war der irgendwie auf Tour, der ist Musiker und war irgendwie in der Schweiz und war weg. Und ich bin morgens davon wach geworden, an dem Tag, an dem ich Fieber hatte. Also ich war krank, ich lag im Bett und ich werde davon wach, dass drei rauchende Möbelpacker in meinem Zimmer standen und gesagt haben, wir nehmen das jetzt alles mit. Da hatte René mir nicht gesagt, dass diese Möbel gar nicht ihm gehörten, sondern praktisch noch als so ein, das war so ein Deal mit der Besitzerin der Wohnung, dass diese Möbel da stehen bleiben, bis die was Neues gefunden haben.
Ja.
Und an dem Tag hieß es halt, jetzt wird alles ausgeräumt, alles. Und ich konnte mich ja nicht mal dagegen wehren, der war nicht zu erreichen und so. Ich hatte irgendwas wie bald 40 Fieber und lag da und habe dann einfach nur so das über mich ergehen lassen. Und die haben wirklich alles mitgenommen, bis auf meinen Fernseher, einen Haufen Klamotten und eine Matratze. Und dann habe ich damit so, was so dann alles zum Vorschein kommt, wenn man so Schränke, die da 10 Jahre standen, dann so irgendwelche Wollmäuse und irgendwelche Dreck, was da so, das habe ich natürlich nicht mitgenommen. Das heißt, ich habe in einem völlig verdreckten Zimmer gelegen. Es sah aus wie bei Trainspotting. Und ich hatte bald 40 Fieber. Und dann hat mein Kumpel Wales kam dann noch vorbei und hat mir in seiner mütterlichen Art hat er mir Gras gebracht, obwohl ich noch nie gekifft hatte zu dem Zeitpunkt. Und hat gesagt, hier, das ist gut gegen Fieber. Und hat mir noch so einen Haufen Gras dahin gelegt und dann lag ich da und dachte mir, Alter, bitte, kann mich einfach jemand erschießen, bitte. Ich möchte einfach nur einen Gnadenschuss erfahren, ich will einfach nicht mehr da sein. Es hat sich dann irgendwann wieder zum Positiven gewendet, aber ich dachte auch, also solche Lebenswendungen, das muss jetzt, ob man jetzt 19 oder 20 ist, hin oder her, das muss jetzt auch nicht jede Woche sein.
Da ist man aber froh, dass man das hinter sich gelassen hat.
Oh, ich will nicht mehr 20 sein. Also nee. Ich finde, für all diese Sachen, wo man so reingelatscht ist, so dumm wie man war, ich habe da keine Lust mehr zu. Ich bin froh, dass bestimmte Sachen einfach erledigt sind, dass alles genauso schief gegangen ist, wie es schief gegangen ist. Ich finde das auch witzig und das ist so, man denkt sich ja, man will in seinem Leben irgendwann mal einen Roadtrip gemacht haben mit einem Auto, man will keine Ahnung haben, wo es hingeht. Man will dann aber auch in der Vorstellung und auch in der Retrospektive will man dann auch einen Motorschaden gehabt haben und man muss da mal an einer qualmenden Motorhaube gestanden haben und sagen, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Und dann wurde es der Urlaub unseres Lebens. Ne? Das will man ja alles. Aber in der Situation ist natürlich einfach nur das Auto kaputt. So, und so war es da auch. Ich möchte all das erlebt haben, aber damals habe ich auch mit Händen und Füßen probiert, es zu verhindern. Es ist trotzdem passiert. Jetzt bin ich froh, dass es passiert ist, weil es irgendwie schön war. Aber ich bin heilfroh, dass es hinter mir liegt.
Das Geile war, während unserem Duell um die Weltreisen hatten wir das Alter irgendwann erreicht, dass wir das so durchschaut haben, ne? Dass das vielleicht jetzt eine gute Story ist, aber die aktuell nervt. Und ich weiß noch, es gab Situationen, die so scheiße waren, wo wir uns noch in der Situation geschworen haben, dass wir das nicht verklären irgendwann. Dass wir nicht sagen, Mensch, das war ja geil. Wir haben gesagt, so, das ist scheiße und es wird für alle Zeit scheiße bleiben. Lass uns darauf die Hand geben.
Ja.
Wir sagen da nicht, was ein Abenteuer.
Ja, man macht ja immer wieder dieselben Fehler. So, man kennt das doch, man verdrängt bestimmte Sachen einfach. Zum Beispiel einen Umzug. Man denkt immer, man hat noch mir ist manchmal meine peinliche Aufbruchsstimmung, bevor ich die erste Kiste packe, bei einem Umzug, den man schon oft gemacht hat, die ist mir im Nachhinein peinlich. Weil ich denke, was für ein Idiot war ich, dass ich da noch mit guter Laune angefangen habe. Ja. Was sollte da noch alles kommen? Ja. Was sollte da noch alles kommen? Irgendwann stehst du da und hast ein Zimmer voller Müll und denkst, wohin soll ich damit jetzt hin und so? Und dann hast du, mittlerweile hat man ja zumindest mal eine Überlegung, ich hatte jetzt Umzugsunternehmen, die mir geholfen haben, auch alles doch viel schlimmer gemacht, dass da 40 Jahre Knast an meine Sachen einpacken und so. Muss auch nicht sein, da irgendwelche junge Männer zum Mitreisen, die bei der wilden Maus rausgeflogen sind und jetzt beim Umzugsunternehmen arbeiten. Und denkt, ey, kann nicht wahr sein so. Ein Vorzeigetyp, der so ganz nett ist und der ist dann aber schnell weg mit seinem Klemmbrett und dann kommen da die Brüder reinmarschiert, ne? die dann da den Umzug-Einpackservice anbieten. Da dachte ich, das kann ich noch kurz einschieben jetzt. Ja? Ich dachte mal, wenn die jetzt hier bei dem Umzugsunternehmen Einpackservice anbieten, dann bin ich ja mal gespannt, was die für ein System haben. Ist ja nicht deine Wohnung, ist ja meine Wohnung. Ne? Die wissen ja gar nicht, wo ich das dann vielleicht auch hinstellen will, aber die werden sich das ja irgendwie merken. Und dann kamen die an, haben auch alles eingepackt und dann beim Auspacken am nächsten Tag kamen ganz andere Leute. Und dann dachte ich mir, naja, das wird jetzt auch eine Herausforderung. Ne? Dann haben die das bestimmt alles gut irgendwie notiert da auf den Kisten und so weiter. Deren geniales System war, die Kisten auszupacken und mich immer zu fragen, wo alles hinkommt. Das war deren System.
Besteck.
Ständig stand da einer, der aussah
wie
einer von ZZ Top und sagte, wo kommt das hin? Wo kommt dies hin? Die einfachsten Sachen. Ich sag, ja, ist ein Schrank. Der kommt da irgendwo in die Ecke.
Ne? Wisst ihr, was auch so so Sachen sind, die man in der Jugend gemacht hat und die man, wenn man einigermaßen bei Sinnen ist, heute nicht mehr macht? Das sind so eine Wegmische. Ja, also so 1,5 Liter mit Wodka füllen und dann losziehen und die versuchen noch in den Club reinzuschmuggeln. Es gibt aber Subjekte hier in der Firma,
ich weiß, wer das ist,
die wirklich ein stattliches Alter erreicht haben.
Ja, auch einen stattlichen Kontostand. Einen
stattlichen Kontostand und das trotzdem nicht ablegen können.
Ja, ich weiß. Ja, stimmt, ich weiß genau, über wen wir reden. Der wird sich jetzt auch gerade angesprochen fühlen und sich freuen, wenn wir nicht den Namen sagen.
Ja, sagen wir Thomas Martins.
Ja, Thomas Martins, ja, genau. Ja. Der macht das, ja. Der ist immer noch. Ja, das ist halt, der hat einen sogenannten, das sagt man vielleicht in der älteren Generation, der Thomas Martin ist bekannt dafür, einen sogenannten Igel in der Tasche zu haben. Ne? Wenn man da reingreift, dass man jetzt nicht direkt ans Geld kommt, sondern erstmal die Hand wieder rauszieht und denkt, ach, vielleicht doch kein Geld.
Aber da war ich mal Zeuge der krass, also einer Erfahrung, die ich gemacht habe, nach der man sowas nie wieder macht. Und zwar, man kennt es auch, man geht ins Kino und das sind ja die Sachen sehr teuer, die man so kauft, so Popcorn und sowas. Und wenn du da Geld sparen willst, dann machst du halt einen Döner in die Tasche und nimmst den mit rein.
Döner.
Zum Beispiel. Pass auf, ein Freund von mir.
Döner würde ich nicht mehr zu Hause essen.
Ein Freund von mir wollte eine Pizza mitnehmen. Ja. Und hat die, um da reinzukommen ins Kino, hat sie sich hinten in die Hose so reingesteckt. Und ist dann damit, also hat den Pizzakarton hinten im Rücken gehabt.
Ja.
Ist ins Kino reingegangen und auf dem Weg dahin ist aber das heiße Pizzafett in die Ritze reingelaufen und er hatte sich Verbrennungen zugezogen und konnte nicht mehr in den Film gehen. Von daher, lasst das. Lasst all den Kram. Ja, man kauft da einfach das überteuerte Popcorn und gut ist, dass es Teil des Erlebnisses.
Für alle unsere Podcast-Fans aus Oldenburg, kleiner Pro-Tipp, geht nicht zu Feuerstein in der Waldstraße und bestellt morgens um 4 das Arabic-Rollo.
Was ist das?
Ja, da ist auch so ein bisschen, als wenn einem das heiße Fett in die Arschritze läuft. Nur von innen und einen Tag später. Lass es einfach. Ich wollte es einfach nur, das ist ein Spezialtipp für alle, ja, Oldenburger, okay, Fans.
Mag nicht, ich aber, dass, wenn wir so regional sind.
Werbung, ja, ähnlich. Einfach nicht das Regional, einfach nicht das Arabic-Rollo von Feuerstein in der Waldstraße. Ansonsten ist der Laden sehr zu empfehlen. Falls den Laden noch gibt, ich weiß gar nicht mehr. Und naja, auch ansonsten unten im New York, schmeckt auch alles gut, aber naja, also so ähnlich. Ach, das wollen wir jetzt gar nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen. Übrigens, bin ich neulich schweißgebadet aufgewacht. Ich bin ein großer Wetten, das Fan, ne? Riesiger Wetten, das Fan und sogar Experte, was die Gottschalk-Jahre anbelangt. Und mir ist auf einmal wieder eingefallen, dass Markus Lanz diese Sendung wirklich mal moderiert hat. Das hatte ich völlig verdrängt.
Wie ein Fiebertraum, ne?
Wirklich. Also ich habe dann so überlegt, habe versucht in meinem Kopf ein Bild zu finden, wie der da so saß, wie der wohl so rausgekommen ist. Und ich habe tatsächlich alles wie so ein dunkles Showkapitel verdrängt, weil ich das gar nicht mehr wissen wollte, dass das mal so war. Meine Lieblingssendung mit Markus Lanz. Und dann ist mir eingefallen, dass du und Joko, dass ihr ja auch mal zu Gast wart bei Markus Lanz.
Mhm.
Und jetzt wollte ich einfach nochmal wissen, wie war die Experience?
Naja, die war so ein bisschen so, als wenn irgendwie, wie soll man sagen, also jetzt Silvester am Brandenburger Tor, ne?
Stimmt, das habt ihr auch gemacht.
Nee, Moment, ganz andere Geschichte.
Okay.
Silvester am Brandenburger Tor, jetzt, von 2019 auf 2020, da waren East 17 sind da aufgetreten. Und da war keiner mehr von der Originalbesetzung. Aber die hatten offenbar den Namen gekauft. So ähnlich war das bei Wetten, dass.
Da wart ihr Feuerwehrmänner, ne? Oben ohne und so.
Na, ich, genau, ja. Na, das war, ich habe vergessen, irgendeine, also es war irgendwie so, ist auch egal. Also wir sind da hingekommen und es war irgendwie, ich weiß auch gar nicht.
Wo war das?
Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Irgendwo in Deutschland, in irgendeiner Mehrzweckhalle, sagen wir mal, wahrscheinlich war es in Böbling. Weil Wetten, das oft in Böbling war. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht war es in Böbling, vielleicht war es woanders. Ich habe das vergessen. Ja, und da gab es dann, ich weiß auch nicht mehr, warum wir da waren. Ich weiß auch, kann mich auch an die Wette nicht mehr erinnern. Ich bringe das mal durcheinander mit Frank Elsners 70. da haben wir auch Wetten, Das gespielt und irgendwie verwechsel ich das alles im Kopf. Ja. Und irgendwie ist, da mussten wir, glaube ich, so Eier umdrehen mit Pusten, aber irgendwie haben wir das selber gemacht, aber das ist ja nicht das Ziel von Wetten, Das. Nee. Also ich kriege alles durcheinander. Auf jeden Fall, irgendeiner von den Sendungen hat sich Wolfgang Lippert derbe auf die Fresse gelegt. Ich glaube, das war bei dem 70. von Frank Elstner, da ist ja so eine Treppe runtergefallen, das war wirklich ein Highlight. Aber
bei Markus Lanz jetzt.
Bei Markus Lanz war es so, ja, es, warum auch immer, irgendwann hieß es halt, ich soll jetzt irgendwie, weil ich irgendwie eine Wette, wahrscheinlich die Wette verloren habe, musste ich mich als so sexy Feuerwehrmann, musste ich so Fotos machen für einen sexy Feuerwehrmann-Kalender und dann habe ich so eine Hose angekriegt und natürlich kein T-Shirt, also oben ohne. Dann habe ich so eine Axt in die Hand gekriegt und so einen Helm und sah ein bisschen aus wie dieser Calimero. und stand dann hinter der Bühne, musste auf meinen Auftritt warten und dann kam irgendein Hollywood-Star, so eine Frau, Hilary Swank, kam dann zu mir und schaute mich so an und ich war so ein bisschen mit so Dreck eingeschmiert, mit so glänzendem Dreck und war so als
Stripper.
Sah wirklich aus wie bei Sixpack, bei der Mark Terenzi Strip-Gruppe gerade rausgeflogen. Und dann steht die vor mir und lacht sich tot über mein Outfit. Ja, das war so die bleibendste Erinnerung daran, ja.
Und war da irgendwie so eine, ich meine, quotenmäßig lief das ja gut, aber war da so eine Untergangsstimmung? So nach dem Motto, das ist hier alles, das wird hier alles nichts, das ist alles Kacke. Oder hat man das so von den Gästen fernhalten können?
Ach, weiß ich nicht. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, man ist hier Zeuge von was ganz, ganz Großem. Man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt heute hier bin, da wird man sich in 30 Jahren noch dran erinnern. Na klar, aber dafür kann, glaube ich, noch, also man kann das ja gut oder schlecht finden, wie Markus Lanz das macht, das ist ja ein bisschen Geschmackssache und so, aber es ist halt einfach so, so eine Sendung kannst du halt nicht übernehmen. Und du siehst ja da jetzt selbst unseren guten alten Tommy, er kommt wieder zurück, jetzt macht er im Herbst.
Dieses Jahr, ne?
Ja, dieses Jahr im Herbst macht er nochmal Wetten, Das und so. Und es ist natürlich so ein begehbares Museum dann am Ende. Und zwar für alle Beteiligten, für die Zuschauer. Da werden ja keine neuen, jetzt 16-Jährigen einschalten und sagen, ja, ist ja irre, das Lagerfeuer brennt wieder. Da gucken wir mal rein. Kommen da vielleicht sogar Leute aus Hollywood? Ja, und hat der ja, da kann er mit dem Bagger seine Frau ausziehen. Ist ja irre, ne? Das wird ja keiner denken, sondern es gucken wahrscheinlich alle Leute, nur weil sie nochmal sehen wollen, wie er da rauskommt, weil er nochmal guten Abend sagen muss, der Bürgermeister ist in der ersten Reihe sitzen, dann kommt irgendwie Robbie Williams vorbei, der mittlerweile auch gebotox ist und aussieht wie Till Lindemann. Es ist alles irgendwie so eine Aufführung von früher und das, finde ich, ist total in Ordnung, aber man denkt ja nicht mehr, das ist jetzt die frische, neue Unterhaltungssendung und so.
Aber was ich spannend fand, als du da der Feuerwehrmann gespielt hast, ne, mit dem Ruß und oben ohne und dann hast du so an der Axt geleckt und so.
Ich habe das doch jetzt selber erzählt, nein, was musst du da denn noch
nein,
so drauf
nein, ich
rummachen?
Nein, es ist gar nicht böse gemeint, ne, sondern ich habe nur gedacht, aha, das alte Schlachtschiff, Wetten, Das hat noch eine Strahlkraft, die Klaas dazu bringt, Überzeugungen über Bord zu werfen. Du hättest, wenn wir das vorgeschlagen hätten, Klaas, bei Halligalli musst du mal, wir machen mal ein sexy Fotoshooting, hättest du uns geteert und gefedert und entlassen.
Ja, na klar.
So, und da sagst du, na komm, ist Wetten, Das, den Spaß machen wir mit.
Nee, ich will einfach, da soll im Wikipedia-Eintrag stehen, Wetten, Das, dass das irgendwie nicht Thomas Gottschalk moderiert hat, das fällt ja über die Jahrzehnte weg.
Aber steht ja nur noch,
der war da bei Wetten, Das. So, das wird irgendwann, wenn ich mal nicht mehr bin, ne, und irgendwann ich muss halt nur bei solchen Sachen, bei so großen Sachen, ne, muss man nur aufpassen, dass das nicht in den Nachruf kommt. Da denke ich
Bild
oft,
vor allen Dingen, ja.
Ja, das Bild. Ich denke oft, weil jetzt bei so richtig wichtigen Leuten der Zeitgeschichte, nicht bei mir, ja, da ist der Nachruf ja schon fertig, aber bei mir wird man eilig zusammenschneiden. Wenn ich jetzt morgen tot umfall, dann wird große Hektik ausbrechen, weil keiner was vorbereitet hat. Ja? Mhm. Und dann wird dann mal schnell so ein Nachruf zusammengeknallt aus den Sachen, die man schnell findet. Und dadurch, dass man sich um Wikipedia selber nicht kümmert, dadurch, dass man jetzt nicht ständig an alle Redaktionen mal immer mal so Aktualisierungen schickt, wenn die natürlich das nehmen, was in deren Archiven drin ist. Und so, und das wird jetzt nicht das sein, wofür man eigentlich sein Leben lang gestanden hat. Die werden irgendwas nehmen, dann wenn die Neuauflage von Nur die Liebe zählt, werden die sehen, wie ich mit Böhmermann zusammen Cose della Vita singe. Das ist dann im Nachruf, wo man denkt, das ist doch überhaupt nicht aussagekräftig, für das ich es gemacht habe.
Und das eigentlich wird eh übel, ne? Also alles, was wir so bisher gemacht haben im Nachruf, wirkt das so ein bisschen.
Es gibt gute, es gibt okay Sachen, aber man muss es irgendwie im Griff haben. Und ihr als Privatfernsehtypen habt da gar keinen Zugriff drauf, weil dann darf die ARD das wieder nicht senden, wenn das von ProSieben ist und so weiter. Es gibt richtig Probleme. Ich selber kann mich nicht mehr einschalten, wenn ich ja tot bin. Und man hat das nicht mehr im Griff. Und man macht da sein, sein Testament.
Wir haben dann auch
man macht seine Patientenverfügung. Aber wer denkt darüber nach, was in der ARD um Viertel nach oder um 8 Uhr läuft?
Weil wir sind auch erstmal mit unserer Trauer dann beschäftigt. Wir machen da Trauerarbeit. Wir können uns da nicht einschalten und da telefonieren, was da nun der beste Ausschnitt ist. Wir sind da in der Trauerarbeit.
Nee, nix. Ihr müsst dafür sorgen, dass ich länger als 3 Stunden in den Twitter-Trends bin. Dass ich nicht irgendwie so traurig nach 4 Stunden irgendwie überholt werde von irgendeinem Bundesligaspiel. So, das wäre mir wichtig, dass darum.
Oh, also, ach nee, guck mal, Schalke Werder. Ja.
Und dass ihr dann irgendwie dafür sorgt, gerne auch mit der nötigen Portion Humor, aber bitte auch mit der nötigen Portion Pathos.
Ja.
Möchte ich da gebühren, also ich möchte mindestens eine Woche, ich möchte auch, dass das ProSieben-Logo dann eine Woche schwarz ist und auch während Simpsons und so.
Okay,
Simpsons darf laufen, TAF darf laufen, die müssen auch die ganze Zeit, aber die sollen auch weiter ihre Wasserrutschen testen bei Galileo, ich weiß ja, das Leben weitergehen muss, aber die können doch mal irgendwie eine schwarze 7 machen.
Okay. Welche Szenen aus deinem Schaffen sollten wir schwarz-weiß machen und dann mit unheilig unterlegen?
Das ist mir im Prinzip egal.
Sag mal, die Donut in der Vorhaut?
Donut in der Vorhaut, den könnt ihr gerne mit in Slow-Mo vielleicht abspielen. Im Prinzip ist egal. Ich will halt wirklich, ich möchte diese Hero-Shots, die man ironisch in so Quatschbeiträge eingebaut hat, die würde ich gerne aus dem Kontext reißen.
Sehr gut,
und aneinander schneiden, dass man nur noch die Hero-Shots hat.
Ja.
Dass man diese ganze Ironie vorne, hinten, das ist ja immer, diese Hero-Shots sind immer gebrochen durch so Ironie danach oder davor. Das würde ich gerne wegnehmen und ich möchte nur noch die Auftritte haben, dass es also nur noch heroisch wirkt, wie ich irgendwo rein oder rausgehe.
Ja. Und durch welche Stadt noch zum Abschluss willst du gefahren werden? Nur, dass wir das einmal jetzt geklärt haben.
Du meinst so jetzt hier die große
Berlin oder also ich meine genau, ne, hier Jan Vedder wurde ja durch Hamburg nochmal gefahren.
Ja.
Ging an der Davidwache los.
Also gerne durch eine Stadt, ich muss nicht da gewesen sein, also gerne durch Monte Carlo.
Ja, das ist gut.
Ja?
Dann fangen wir am Café de Paris an.
Ja.
Dann kann ich da noch eine gute Serviceerfahrung vielleicht vorher machen.
Exakt.
Und dann winken wir da noch einmal und dann setzen wir alles auf die Runde 7.
Ich muss jetzt nicht nur, weil ich mein Leben lang hier in dieser Hundescheiße City hier wohnen muss, muss ich jetzt ja nicht hier.
Genau.
Ich möchte jetzt hier nicht Sowjetalleen hier lang gefahren werden. Die großen Prachtstraßen Berlins finde ich nicht so schön. Irgendwo, wo ich es schön finde, wo ich vielleicht nicht unbedingt, also Monte Carlo finde ich, Marbella ist nicht schlecht.
Da sollte das letzte Hemd aber Taschen haben, Klaas, ne? Das wäre dann wichtig.
Wir sollten, also von mir aus, wenn es absehbar ist, gebe ich auch mit warmer Hand.
Ja. Ah, das ist ein sehr gutes Konzept.
Also ich finde, das sind die schönsten Abschlussgedanken.
Ja.
Sowohl fürs Leben als auch für unseren Podcast, oder?
Kümmert euch einfach um mich. Ich mache das übrigens auch für euch, ja. Ich würde mich nochmal persönlich in den Schnitt setzen, wenn einer von euch ins Gras beißt.
Oh, danke. Jetzt habe ich Angst vorm Tod.
Ich möchte eigentlich nicht, dass du dich da in den Schnitt setzt. Da gibt's nichts zu schneiden.
Nee, ich möchte euch ja letztendlich auch nur motivieren, weiterzuleben.
Also ich würde gern durch New York gefahren werden.
Okay, machen wir.
Über einen gesperrten Times Square. Wie bei Vanilla Sky, auch in so einem Sportwagen. Unnötig schnell wäre ich da so durchgefahren.
Aber wenn man dann merkt, so, guck mal, er ist nicht mehr da jetzt, ne? Und man merkt jetzt, das ist schwierig zu organisieren, ne? Der Bürgermeister von New York findet das gar nicht so wichtig, dass wir da jetzt.
Nein, das ist mir wichtig.
Ja, ich weiß, dir ist das wichtig. Aber stell dir mal vor, du bist nicht mehr da dann, ja? Und wir sagen, komm, das war sein letzter Wille. Er hat uns das noch gesagt, vor allen Ohren hier beim Podcast.
Ja.
Wir machen das jetzt einfach. Wir sind so verrückt, wir machen das. Und wir merken, wir scheitern daran, ja? Weil es irgendwie einfach, wir kriegen die Genehmigung nicht, es fehlt das Geld, wir kriegen keinen passenden Leichenwagen, was weiß ich. So, und dann gibt es so eine stille Übereinkunft, dass, weil er uns ja nun eh nicht mehr dazwischen redet, dass wir sagen, das lassen wir.
Das ist nämlich, pass auf, das will ich noch loswerden, das ist mir ganz wichtig. Ne? Hier wird das ja für die Ewigkeit gebannt. Ne? Es gibt ja schnell, dass man, nehmen wir mal an, es verstirbt einer und am nächsten Samstag wollen so alle in einen Heidepark gehen, in so einen Freizeitpark. Ne? Und jetzt verstirbt aber einer aus der Gruppe, so überraschend, ja. Dann würden alle so in den Heidepark fahren und würden so sagen, Mensch, ey, der hätte das auch gewollt. Also wenn der jetzt eins gewollt hätte, dann, dass wir jetzt nicht uns runterziehen lassen, dass wir jetzt da den schönsten Samstag haben im Freizeitpark, die man nur haben kann. Und bei jeder Achterbahnfahrt, dass wir so das Leben feiern und so nochmal einen schönen Tag haben, ne? Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, mittwochs versterbe und ihr wolltet Samstag mit mir in Heidepark, dann will ich, dass ihr das absagt. Hätte ich das nicht gewollt, dass ihr dann einen super schönen Tag habt, sondern ich möchte, dass ihr alle zu Hause bleibt und mal darüber nachdenkt, was ich euch eigentlich bedeutet habe. Und da fährt keiner in Heidepark. Jetzt ist es hier eindeutig in das Mikro gesagt. Ich hätte es nicht gewollt, dass ihr dann einfach so weitermacht. Ich möchte es nicht. Es fährt keiner irgendwo hin.
Okay, kein Hyde Park.
Ja. Und wenn ich sage in New York, dann will ich auch, dass das passiert. Dann soll das organisiert werden.
Ist das Las Vegas, New York, wäre das auch okay. Da gibt's so ein Hotel, das ist ein bisschen umgebaut.
Da kriegt man
das arrangieren.
Das kriegt man günstiger.
Nee, eigentlich schon das echte New York. Und dann bin ich nicht damit einverstanden, das könnt ihr euch nicht einreden, dass ihr es ja, dass ihr alles gegeben habt. Reicht mir nicht aus.
Also ich traue mich jetzt alleine aus Aberglaube nicht mehr eine Reise in Hyde Park zu planen. Ohne, sagen wir mal, dass einer auf dich acht gibt. Und deswegen, also,
Scheiße. Wenn wir in Heidepark. In so einem Horrorfilm, also, wo man so einen Anruf kriegt, so wie heißt, wir machen ein Firmen-Event in Heidepark, ey. Den Mittwoch bleibe ich zu Hause.
Da fahren wir direkt mit dem Leichenwagen hinterher. Ja. Ja. Wer weiß, was alles passiert.
Scheiße.
So. Ansonsten gilt der alte Berlin-Schlachtruf: Willst du eine Bleibe haben? Folge einem Leichenwagen. Wir verabschieden uns mit Baywatch Berlin bis auf weiteres, lebensbejahend, weil man muss auch mal über diese Themen sprechen. Das sollte eigentlich runterziehen, das ist eben so. Das gehört zum Leben, ohne Yin kein Yang, ohne Schwarz kein Weiß, ohne Pommes kein, ohne Ketchup kein Mayo.
Ja,
so
ohne Harry halt. Kein Toto.
So ist es. Ist das. Und wir wünschen euch eine ganz schöne Woche, ein schönes Wochenende. Heute ist hier Montag, Abspieltag Donnerstag, ne? Da sind jetzt also noch 3 Tage, falls jetzt im Heidepark was passiert, konnten wir nicht wissen.
Können wir echt nicht wissen.
Ja. Gut, Leute.
Schmidi.
Ja, ciao.
Tschüss und viel Spaß noch im Scheidepark Drecksau.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss. Baywatch Berlin.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll's auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren. Und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei G-Spot.